SWR 2 Forum.
Mythos Kalaschnikow, eine Waffe verändert den Krieg. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Das russische Maschinengewehr AK-47, nach seinem Erfinder auch Kalaschnikow genannt, ist die berühmteste Waffe der Welt. In fast allen Kriegen und Bürgerkriegen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird die Kalaschnikow eingesetzt. Für Befreiungsbewegungen und Terrororganisationen ist die Waffe mehr als das. Sie symbolisiert die Widerstandskraft gegen scheinbar übermächtige Gegner. Warlords, Milizen und Kindersoldaten bauen auf die Macht solcher Kleinwaffen, um mit mörderischen Mitteln Menschen zu unterdrücken. Am Sonntag wäre Michail Timofejewitsch Kalaschnikow 100 Jahre alt geworden. Was hat seine Erfindung bewirkt? Wieso sind Pistolen, Maschinengewehre und Panzerfäuste zu Massenvernichtungswaffen geworden? Und was lässt sich gegen sie unternehmen? Es diskutieren Major Laurentius Wedeniewski vom Zentrum für Verifikationsaufgaben der Bundeswehr in Geilenkirchen bei Aachen, Dr. Simone Wisotzki von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt und der Militärhistoriker, Privatdozent Dr. Christian Müller von der Universität Potsdam. Herr Müller, der 100. Geburtstag Michail Kalaschnikows ist dieser Tage ein Anlass zum Feiern in Russland. Für Schüler gibt es eigens Unterrichtsmaterial, in dem der Waffenbauer, der vor 6 Jahren hochbetagt starb, als Volksheld verherrlicht wird. Zitat: Jedes Jahr sterben durch die AK-Geschosse 250.000 Menschen. Bisher hat kein Konstrukteur Vergleichbares geschafft. Zitat Ende. Das klingt verstörend, aber unabhängig von der moralischen Bewertung, warum ist die Kalaschnikow eine Ausnahmewaffe?
Ja, also es sind im Wesentlichen 3 Punkte, die Kalaschnikow zu einer Ausnahmewaffe machen, wenn man es so nennen will. Das ist erstens ihre, naja, fast schon geniale Einfachheit. Also andere Maschinenkarabiner oder Sturmgewehre, wie man sie auch nennt, sind dagegen deutlich komplizierter aufgebaut. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Kalaschnikow trotz ihrer Einfachheit eine relativ hohe Feuerkraft und auch gute Schussgenauigkeit hat. Und die Einfachheit, die führt letztendlich auch in gewisser Weise dazu, dass sie eben auch eine äußerst robuste Waffe ist, die also gerade unter widrigen klimatischen Bedingungen, also im tropischen Regenwald wie in der Wüste, sehr zuverlässig funktioniert und, naja, in gewisser Weise als unkaputtbar gelten kann.
Frau Wisotzki, Sie bearbeiten ja unter anderem das Forschungsfeld Mikroabrüstung. Das betrifft insbesondere Kleinwaffen und Landminen. Aber während Antipersonenminen mittlerweile international geächtet sind, nimmt die Zahl der kleinen und leichten Waffen weltweit beständig zu. Wenn man sich überlegt, dass eine Waffe wie die Kalaschnikow mittlerweile über 70 Jahre alt ist, dann fragt man sich doch, warum dieses Sturmgewehr einfach nicht veralten will.
Ja, das ist richtig. Sie haben ja gesagt, die Kleinwaffe ist die Massenvernichtungswaffe unserer Zeit. Der Herr Kalaschnikow, über den wir heute sprechen, seinen 100. Geburtstag ansprechen, hat die Waffe für was ganz anderes entwickelt, eigentlich zum Heimatschutz, und war ein glühender Patriot. Und ich kann mich gut erinnern, 2001 auf UN-Verhandlungen in New York hat er damals eine Grußbotschaft gegeben und hat gesagt, dass er nie gedacht hat, dass sie so weltweit verbreitet wird. Und ja, letztlich auch das sehr bedauert. Es ging ihm vor allen Dingen um den Schutz der Bürger und auch der Schutz der Sowjetunion. Nun hat sich das Konfliktgeschehen über die letzten 50 bis 90 Jahre so immens verändert. Und Sie haben es auch schon angesprochen, diese Waffe hat eine extrem hohe Lebensdauer. Und das ist das, was sie eben auch so haltbar macht. Dann ist
wie
sie
lange hält die denn, wenn sie benutzt wird regelmäßig?
Das variiert, je nachdem, wie sie auch eingeschossen worden ist. Aber 30 bis 50 Jahre, denke ich, ist schon eine realistische Zahl. Und was man auch sehen muss, also wir sprechen über die AK-47. Das ist das häufigste Gewehr weltweit in den Konfliktregionen der Welt, also auch gerade in Bürgerkriegen. Aber inzwischen gibt es unglaublich viele weitere Versionen und Varianten der Kalaschnikow. Und sie wird eben auch in Lizenz gebaut. Das heißt, sie wird eigentlich weltweit produziert, also Nachfolgemodelle der AK-47. Das kommt noch dazu, zu eben der hohen Haltbarkeit dieser ursprünglichen Waffe, der AK-47.
Herr Wedeniewski, Sie gehören zu einer Spezialabteilung der Bundeswehr, von der Ihre Kameraden sagen, dass selbst innerhalb der Bundeswehr kaum einer weiß, dass es sie gibt. Das Zentrum für Verifikationsaufgaben. Da arbeiten etwa 170 Leute, führen weltweit Kontrollen durch und beraten in Sicherheitsfragen. Sind Sie so eine Art Militärtüftler?
Ja, wir haben ja verschiedene Abteilungen. Man muss ja zurücksehen, das Zentrum für Verifikationsaufgaben der Bundeswehr wurde damals nach dem Ende des Krieges oder des Kalten Krieges aufgebaut, um Rüstungskontrolle durchzuführen. Also gegenseitige Inspektionen, um Obergrenzen von Großgerät, also Kampfpanzer, Flugzeuge zum Beispiel, hier sich gegenseitig zu kontrollieren, die Obergrenzen einzuhalten und zu Vertrauensbildung zu führen. Also da gibt es verschiedene Verträge vom konventionellen Streitkräften Europa über das Wiener Dokument, auch der offene Himmel, ein Vertrag, den Staaten unterschrieben haben, um sich gegenseitig zu überfliegen und hier tatsächlich mit Flugzeugen, mit Fotos, die man dann macht, die auch politisch verwertbar sind, hier diese Rüstungskontrolle und die Vertrauensbildung durchzuführen. Und unsere Abteilung der globalen Rüstungskontrolle, wir sind diejenigen, die wirklich so, die Frau Wysocki hat so schön gesagt, die Massenvernichtungswaffen tatsächlich mal anschauen. Auf der einen Seite wirklich atomare Biologen, Chemiewaffen, was meine Kameraden durchführen. Und bei uns selber, wir kümmern uns um Waffentransfer. Also wir beobachten, wir beraten auch die Bundesregierung, das Auswärtige Amt. Wie kann man das umsetzen, die technische Umsetzung dieser Maßnahmen auf dem Feld? Das geht um die Verbesserung der Lagerung und Lagersicherheit und natürlich auch die Bekämpfung der illegalen Verbreitung von dieser Waffen in den Ländern, unter anderem zum Beispiel mit Entwaffnungsprogrammen.
Anlass dieses SWR2-Forums ist ja der 100. Geburtstag des Waffenkonstrukteurs Kalaschnikow. Die Kalaschnikow ist mehr als nur eine Waffe. Sie steht auch für einen Waffentyp, der weltweit jährlich 250.000 Menschen das Leben kostet. Sie ist ein Symbol und der afrikanische Staat Mosambik führt die Kalaschnikow sogar in seiner Landesflagge. Sie selbst, Herr Wedeniewski, sind ja regelmäßig in Mosambik. Warum?
Wir haben dort ein Entwaffnungsprogramm, also ein sogenanntes DDR-Programm, also Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration der Ex-Kämpfer einer Rebellengruppe mit begleitet. Mosambik ist ja einer der Länder in Afrika, die sehr, sehr spät unabhängig geworden sind. Und Sie sagten selber, das Symbol Kalaschnikow, das ist etwas, was gerade diese Befreiungskämpfer hatten. Sie hatten diese Waffe. Und diese Waffe hat sie zu ihrem Sieg geführt. Das ist ja bei vielen Rebellengruppen oder bei vielen Unabhängigkeitsbewegungen in Afrika so gewesen. Und so hat man sich halt entschieden, unter anderem die Kalaschnikow tatsächlich in der Landesflagge zu führen, um zu zeigen, wir haben es geschafft. Wir haben die Unabhängigkeit mit Kampf gegen die Kolonialmächte aufgenommen und auch diese besiegt. Und das ist ein großes Symbol für viele, viele Organisationen in Afrika, aber auch in anderen Ländern der Welt, dass diese Kalaschnikow, und wir hatten es ja vorhin kurz angesprochen, und da sage ich immer das Mindesthaltbarkeitsdatum, das gibt es einfach nicht für eine Waffe. Und die Kalaschnikow hat eine Feldverwendungsfähigkeit, die unglaublich ist, die halt einfach beliebt ist bei Soldaten oder auch bei Bürgerkriegsparteien, weil sie unkaputtbar ist im Feld und von jedem relativ leicht erlernt werden kann. Und das ist ein großer Vorteil. Und deswegen dient sie nun mal überall in solchen Ländern und wirkt auch als Symbol nach außen hin.
Es gibt so eine Definition für Kleinwaffen oder wie der international gebräuchliche Ausdruck lautet, SALW, Small and Light Weapons. So eine Waffe wird von ein oder zwei Mann bedient und transportiert. Pistolen gehören dazu, Gewehre, Maschinengewehre, leichte Mörser, Panzerfäuste und Flugabwehrraketen. Das reicht eigentlich schon, um einen Krieg zu führen. Ich würde ganz gerne, bevor wir dazu kommen, was diese Waffen heute so anrichten und wie man sie auch wieder einsammelt, wie man ihre Herr werden kann, noch einmal über die Kalaschnikow selbst reden, die ja so relevant ist, dass man sogar von einer Kalaschnikow-Kultur spricht, Herr Müller. Kalaschnikow-Kultur?
Naja, es ist dann eben so, dass praktisch die Kalaschnikow dann in gewisser Weise Rückgrat der Bürgerkriegsökonomien wird. Also man kann eine solche Waffe dann eben dann wahrscheinlich in keinem so sehr guten Zustand zwar eben für eine Ziege oder für 15, 50 oder je nach Schwarzmarktpreis dann eben auch, sagen wir mal, $100, also für einen relativ überschaubaren Betrag erwerben und dann praktisch damit auf Beutezug gehen oder auf jeden austragen. Und gerade in den Gegenden, wo wir also sogenannte Failed States haben oder wo ich sozusagen die Staatsgewalt in der Fläche nicht durchsetzen kann, ist es eben so, dass dann die Kalaschnikow sozusagen politisch und kulturell in gewisser Weise prägend wird. Und den bildlichsten Ausdruck findet das dann zum Beispiel in diesen relativ bekannten afghanischen Bildteppichen, wo dann eben auch Kalaschnikows und allerlei Kriegsgerät dann eben im Kunstgewerbe dann eben thematisiert werden.
Man erlebt es auf Fotos. Fotos können eine ikonografische Qualität haben. Al-Baghdadi, neben ihm die Kalaschnikow, oder Osama bin Laden, immer mit der Kalaschnikow in der Hand. Warum tragen solche Leute, wenn sie sich selber inszenieren, die Waffe bei sich?
Ja, es ist natürlich in gewisser Weise auch Ausdruck ihrer Wehrhaftigkeit oder auch Männlichkeit. Also spielt dann eben gerade im arabischen oder auch im zentralasiatischen Raum, also in Afghanistan zum Beispiel, dann natürlich eine große Rolle, seine eigene Männlichkeit dann da zu präsentieren. Und da gehört die Waffe eben dazu. Und das ist dann eben in dem Falle, also früher waren es dann eben Dolche meinetwegen oder lange Flinten in Afghanistan. Und jetzt ist es eben die Kalaschnikow, die eben die typische Waffe des afghanischen Mannes ist, wenn man so will.
Frau Wisotzki.
Also es ist, das haben Sie sehr schön gesagt, Herr Müller, es ist ein Symbol der Männlichkeit. Es ist aber auch natürlich ein unmittelbares Gewaltmittel. Es ist ein Machtmittel. Es symbolisiert, dass man mächtig ist. Und ich habe ein schönes Beispiel gelesen, das geht bis hin zu Kindersoldaten. Auch die werden, das hat Herr Wiedenewski auch gesagt, die Waffe ist sehr leicht zu bedienen. Sie sind Kindersoldaten, werden häufig in Konfliktregionen, in Bürgerkriegen an dieser Waffe ausgebildet. Und weil sie eben so leicht ist, die AK-47 wiegt nur 3,5 Kilo, auch von Kindern zu bedienen. Und auch das Beispiel, was ich gelesen habe, dass ein Kind gesagt hat, ich fühle mich mächtig, ich fühle mich dazugehörig, ich bin auf einmal jemand. Ja, und das sind vor allen Dingen junge Männer oder noch Jungs, die eben herangezogen werden und an diesen Waffen ausgebildet werden.
Die Männlichkeit spielt auf jeden Fall eine Rolle und damit ist auch dieser Kult verbunden. Aber auf der anderen Seite muss man sehen, dass die natürlich wir von Regionen hier sprechen, wo wir einen Mangel an Staatsgewalt haben, wo es also keine Polizeistationen gibt, wo das Militär weit weg ist und damit die Bevölkerung vielleicht in einem kleinen Dorf, also sich selber schützen muss. Und hier ist natürlich der Mann, der Familienvater, das Familienoberhaupt, derjenige, der diese Aufgabe hat und sich auch in dieser Aufgabe sieht und sich natürlich durch diese Bewaffnung einfach auch sich, aber damit auch seine Familie schützt. Und das ist auch sein Status. Nimmt man ihm die Waffe weg, verliert er seinen Status. In Russland gerade natürlich ist dieser Kult entstanden, der aber auch überschwappt, dass die Kalaschnikow mehr symbolisiert als nur ich habe eine Waffe, mit der ich schieße. Es ist ein Symbol für die Macht, für die Männlichkeit selbstverständlich, aber auch ich bin derjenige, der meine Familie, meine Umgebung, meinen Clan mit dieser Waffe schützt und das zeige ich auch nach außen. Und deswegen sieht man einen Osama Bin Laden oder auch andere mit der Kalaschnikow vorne dran. Ich bin derjenige, der diese Macht ausübt und zwar mit dieser Waffe, weil diese Waffe nun mal eine große Verbreitung hat.
Was man vielleicht zu dem Kalaschnikow-Kult in Russland oder in der ehemaligen Sowjetunion sagen muss, ist natürlich, dass die Kalaschnikow einer der wenigen, wie soll man sagen, Exportgüter sind, also neben Rohstoffen, Erdöl und Erdgas, die sozusagen aus Russland exportiert werden können und erfolgreich exportiert werden. Und dementsprechend ist es also dann natürlich auch eine, in gewisser Weise eine Marketingveranstaltung, wenn man dann also den 100. Geburtstag von Kalaschnikow dann eben entsprechend feiert.
Das SWR2-Forum zum Thema Mythos Kalaschnikow. Eine Waffe verändert den Krieg mit dem Militärhistoriker Christian Müller, der Friedensforscherin Simone Wisotzki und dem Bundeswehrmajor Laurentius Wiedenewski vom Zentrum für Verifikationsaufgaben der Bundeswehr. Die Small Arms Survey, das ist eine Denkfabrik mit Sitz in der Schweiz, schätzt, dass mittlerweile 1 Milliarde Kleinwaffen existieren. Wie kommt es, dass sich diese Waffen so unglaublich vermehren konnten und dass manche Bürgerkriegsländer auch entsprechend damit vollgepumpt sind?
Der größte Teil davon sind in den Händen von Zivilisten. Und im Vergleich dazu, Armeebestände schätzt man, oder gibt es auch genauere Angaben, 133 Millionen Kleinwaffen. Und da sieht man schon mal das Verhältnis. Also der überwiegende Teil der legal gehaltenen, aber auch vor allen Dingen illegal gehaltenen Kleinwaffen ist in den Händen der Zivilbevölkerung. Und der große Teil ist eben illegal und unkontrolliert. Und man kann ganz schön an Beispielen sehen, wie Kleinwaffen von einem Konfliktherd an den nächsten fließen. Also als Beispiel Libyen, als Gaddafi damals gestürzt wurde und dann auch ums Leben kam, sind Klein- und Leichtwaffen von den heimkehrenden Tuareg-Milizen mit nach Mali genommen worden, auch über andere Länder in der Sahelzone geflossen und haben einen Konflikt dort in Mali, der eigentlich lange Jahre eingehegt war, wieder gewaltsam eskalieren lassen. Und seitdem ist eben dieser Konflikt vorhanden und die Waffen, ich sage immer, sie sind nicht unmittelbar eine Konfliktursache, aber sie tragen dazu bei, Konfliktursachen gewaltsam eskalieren zu lassen.
Kennt man die Strukturen, die es ermöglichen, dass Waffenbestände von einem Konflikt zum nächsten reisen?
Ja, die kennt man gut und ich glaube, der Herr Wideniewski kann dazu auch gleich nochmal was sagen. Also was man weiß, ist, dass eben die Waffenbestände nicht kontrolliert werden. Also wir haben es in Libyen, um das Beispiel nochmal aufzunehmen, mit einem Machtvakuum zu tun gehabt und Muammar Gaddafi hatte seine Waffenarsenale über das ganze Land verteilt und die waren dann eben in diesem Machtvakuum nicht mehr kontrolliert. Und Waffen, das ist vorhin auch schon erwähnt worden, Kleinwaffen werden zur Handelsware und werden natürlich auch zum Mittel für die eigene Sicherheit zu sorgen. Und auf diese Art und Weise gelangen sie von kontrollierten, mehr oder weniger kontrollierten Militärbeständen, also ich habe ja vom Machtvakuum gesprochen, in den illegalen Kreislauf. Und das macht es so schwer, sie dann zu kontrollieren. Es gibt viele, viele andere Wege, wie legal gehaltene Waffen in den illegalen Kreislauf gelangen. Die kennt man inzwischen. Aber diese Kontrolle, sie wirklich das zu verhindern, dass sie in den illegalen Kreislauf gelangen, das ist so schwierig.
So wie Frau Wisotzki schon gesagt hatte, viele der Waffen, die in zivilen Händen sind, sind legal. Wir spielen ja da immer wirklich mit diesen Zahlen zwischen 800 Millionen und 1 Milliarde. Niemand kann die inzwischen mehr zählen, weil vor allen Dingen natürlich die Waffen, die illegal sind, ja nicht zählbar sind. Da möchte ich ein Beispiel dazu geben, und zwar gerade wie Waffen aus dem legalen in den illegalen Bereich kommen. Das ist ein Beispiel aus Nigeria. Gerade im Norden Nigerias ist ja die Boko Haram, die eine islamistische Organisation ist, die dort ganz stark gegen die Regierung, gegen die Regierungskräfte kämpft, groß geworden ist. Sie ist sehr, sehr schnell ins Land gekommen. Sie hat sich sehr schnell aufgebaut. Und sie ist so schnell und so stark tatsächlich hat sie diesen Norden einnehmen können, dass ganze Waffen- und Munitionslager der Armee einfach sich selbst überlassen worden sind. Die sind also so schnell vorangegangen und haben die Armee und die Polizei wirklich aus den Dörfern, aus den Städten vertrieben, dass dort plötzlich Waffen, die vorher ganz legal in den Besitz der Regierung, der Armee waren, plötzlich jetzt natürlich frei waren und die natürlich dann auch eingesetzt worden sind. So ist es in vielen Ländern passiert und auch ein ganz gutes Beispiel ist damals der Zusammenbruch der Sowjetunion gewesen. Mit diesem Zusammenbruch, mit dem keiner so schnell gerechnet hat, der ist so schnell vor sich gegangen, dass die Sowjetstreitkräfte es gerade noch geschafft haben, ihre Massenvernichtungswaffen, da rede ich jetzt von Nuklear-, Biologie- und Chemiewaffen, die konnten sie wirklich in Sicherheit bringen. Und viele Kleinwaffenlager, Munitionslager, die wurden einfach sich selbst überlassen. Und wenn natürlich dort dann plötzlich Soldaten drin waren, die gemerkt haben, ja, ich bin ja eigentlich gar kein Russe, ich bin Tadschike, ich gehe in mein Heimatland zurück. Und von 20 Mann in einem Munitionsdepot waren plötzlich nur noch 3 Leute da, die dann auch über Monate nicht bezahlt worden sind. Irgendwann mal gab es diese Situation, dass tatsächlich Waffenhändler aufgetaucht sind und dann ganze Bunkeranlagen aufgekauft haben. Und das wurde später nicht mehr nachvollzogen und das konnte auch nicht mehr nachvollzogen werden. Und so ist es passiert über die Jahre hinweg, dass aus legalen, aus wirklich legalen Beständen, aus staatlichen Beständen plötzlich Waffen in die Illegalität abgewandert sind.
Ein anderes sehr schönes Beispiel, wenn ich da mal dazwischen gehen darf, ist im Übrigen auch Albanien. 1997 war es, glaube ich, wo da sozusagen temporär die Staatsgewalt zusammengebrochen ist und praktisch von der Bevölkerung Waffenlager geplündert worden sind, wo dann eben mehrere hunderttausend Kalaschnikows sozusagen dann in private Hand gelangt sind und dann über den Schwarzmarkt teilweise bis in die Europäische Union gekommen sind, ja, und insbesondere dann zum Beispiel auch in den Kosovo, um da dann sozusagen den Bürgerkrieg anzuheizen, wenn man so will. Ja.
Das heißt, Waffen sind auch ein Wirtschaftsgut in einer kriminellen Ökonomie. Es geht gar nicht so sehr darum, dass da Hintermänner stecken, die als Kriegsunternehmer durch Habgier, durch Machthunger irgendetwas erreichen wollen, sondern letztlich sind das sich selbst überlassene Marktkräfte, die einfach gut funktionieren, weil es keine staatliche Autorität gibt. Kann man das so sagen?
Das kann man durchaus so sagen. Also Sie haben es angesprochen. Wir haben die ganze Zeit viel über Bürgerkriegssituationen gesprochen. Aber ich glaube, was wir auch noch mit einbeziehen müssen, sind Formen von Gewaltkriminalität, auch von professionellen Strukturen, die sogenannten professionellen Waffenhändler. Gibt es einen Film mit Nicolas Cage, Händler des Todes, der Victor Boot nachspielt, der ein professioneller Waffenhändler war, der viel auch nach Subsahara-Afrika geliefert hat. Waffen aufgekauft haben aus ehemaligen, also Beständen der ehemaligen Sowjetunion. Aber was man auch sehen muss, regional sind die Ursachen für die Weiterverbreitung von Klein- und Leichtwaffen sehr unterschiedlich. Und zum Beispiel in Lateinamerika ist es ein enger Nexus zwischen illegalem Kleinwaffenhandel und Drogenhandel und Gewaltkriminalität. Und in anderen Ländern hängt es oft mit Terrorismus zusammen. Und jetzt, man sieht es ja auch bei uns in Europa, dass auch europäische Anschläge mit Waffen verübt worden sind, die zum Beispiel vom Westbalkan stammen und dann über das sogenannte Darknet gehandelt worden sind. Das sind ehemals auch deaktivierte Waffen, die wieder aktiviert worden sind. Also es gibt vielfältige Strukturen und Möglichkeiten, sich solche Waffen zu beschaffen.
Und dazu gehört noch ein weiteres Feld. Schön, dass Sie es gesagt haben. Waffenhandel, Drogen und Menschenhandel. Und das sieht man gerade hier in dem Bereich der Balkanroute. Also diese drei Felder sind im Bereich der Kriminalität vor allen Dingen so miteinander ganz eng verknüpft. Und die auseinanderzubringen, ist auch immer ganz, ganz schwer.
Herr Müller, Sie sind ja Militärhistoriker. Haben Sie eine schlüssige Erklärung dafür, warum Waffen, die eigentlich nach heutigem Stand komplett veraltet sind, immer noch so agil wirken?
Also ich würde zunächst mal vielleicht sozusagen eine historische Perspektive ergänzen wollen, dass nämlich dieser Kleinwaffenhandel eigentlich eine jahrhundertelange Tradition hat. Ja, also dass praktisch die Überbleibsel von europäischen Kriegen, auch wenn wir uns die Kriege der frühen Neuzeit angucken, dann eben von Waffenhändlern nach Afrika verkauft worden sind, wo sie dann eben zum Beispiel auch, wir hatten eben das Stichwort Waffenhandel verknüpft mit Drogen und Menschenhandel, wo also praktisch der Waffenhandel ganz eng verbunden war mit dem Sklavenhandel und dem Schaffen von zusätzlichen von Sklaven in Schwarzafrika. Also die Sklavenhändler wurden sozusagen mit den aus Europa gelieferten Musketen dann eben ausgerüstet und haben dann eben Menschen versklavt, die sie dann sozusagen an europäische Akteure dann weiterverkauft haben oder dann eben über den Atlantik dann eben nach Amerika verbracht haben. Also das hat also eine ganz lange Tradition. Auch nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sind dann eben auch viele übrig gebliebene Waffen zu einer Weiterverwendung dann eben in Länder der Dritten Welt verbracht worden. Und an diesem Mechanismus hat sich eigentlich nichts geändert. Das ist im Prinzip immer noch sehr ähnlich.
Sehe ich das richtig, dass es schwer ist, von unserer Warte aus in Länder einzugreifen, in denen es so eine Art Waffenkult gilt und wo die Waffe auch Teil der männlichen Identität ist? Was wir allerdings tun könnten, wäre doch sozusagen in die Prozesse einzugreifen, die hinter dem Waffenhandel liegen, also die Finanzströme kontrollieren, vielleicht Werte beschlagnahmen oder aber zu schauen, wie sind die Transportwege. Irgendwie müssen diese großen Bestände von Waffen, die von einem Konflikt zum nächsten wandern, ja auch transportiert werden. Mit dem Flugzeug, mit der Eisenbahn, mit dem Auto, auf dem Kamel. Haben wir da irgendeine Chance?
Ich denke, das, so haben Sie es ja selber gesagt, die Nachfrage. Das ist nicht nur das Angebot ist da an Waffen, aber die Nachfrage. Und wenn man diese Nachfrage beschränken kann, einmal natürlich auf die Transportwege einwirkt, auf Staaten einwirkt, aber vor allen Dingen vor Ort. Das ist ein Ansatz, den wir gerade aus dem Zentrum für Verifikationsaufgaben versuchen, direkt vor Ort die Sicherheit, einmal die Lagerbestände besser zu sichern, dass es also nicht mehr in die Illegalität abwandern kann, die Leute auszubilden, wie sie ein Management von Waffen- und Munitionslager viel, viel besser durchführen können, dass das nicht passieren kann. Und natürlich, das ist ein Ansatz, den wir mit anderen zusammen machen, auch mit Nichtregierungsorganisationen oder mit anderen internationalen Organisationen, die Sicherheit zu schränken. Habe ich eine verbesserte Sicherheit in einem Dorf am Ende der Welt, dann wird die Notwendigkeit, eine Waffe zu haben zum Selbstschutz, nicht mehr da sein. Das ist ein hehrer Ansatz, das weiß ich. Aber wenn man da hingeht und die Sicherheit der Leute verbessert, die Community Security, Safety verbessert, das wirkt dazu, dass gar keine Nachfrage mehr nach Waffen entsteht. Und dann kann man auch die anderen Wege natürlich beschränken.
Also es hat sich in den letzten 20 Jahren wirklich viel getan, auch an Bewusstseinswandel auf der internationalen Ebene. Und ich spreche hier jetzt auf der Ebene der Vereinten Nationen. Ist 2001 das sogenannte Kleinwaffenaktionsprogramm verhandelt worden und auch beschlossen worden. Das ist kein Vertrag, das ist ein politisches Abkommen, wo Staaten sich zu freiwilligen Selbstverpflichtungen bereit erklärt haben. Es gibt regelmäßige Staatentreffen, da werden Berichte vorgelegt und gesagt, wo stehen wir denn eigentlich? Also es ist eine ganz vielfältige Maßnahmen, die dort angedacht worden sind. Es geht zum Beispiel darum, was Herr Wilinewski auch gerade gesagt hat, die Lagersicherheit zu verbessern, auch sicherzustellen, dass überschüssige Waffen erstmal identifiziert werden, abgerüstet werden, dass Waffen markiert werden, die in den Polizei- und Armeebeständen weltweit gehalten werden. dass die registriert werden, dass die gesichert werden, was oft auch nicht der Fall ist, dass auch mit der Zivilgesellschaft zusammengearbeitet wird, ein Bewusstseinswandel geschaffen wird. Und das Ganze ist nicht nur auf globaler Ebene verankert worden, sondern eben auch auf regionaler Ebene, weil ich vorhin schon versucht habe zu erklären, dass regional die Probleme sehr unterschiedlich sind. Und es gibt zum Beispiel in der westafrikanischen Region das sogenannte ECOWAS-Moratorium schon sehr lange, wo es darum geht zu sagen, bitte ihr westlichen Staaten liefert keine Waffen mehr, vor allen Dingen an nichtstaatliche Akteure. Also auch sowas gibt es und auch wir müssen uns fragen, also wir, sage ich, die westlichen Staaten, die liefern, wohin liefern wir denn eigentlich? Und Deutschland hat zum Beispiel 2015 Kleinwaffengrundsätze beschlossen und jetzt in diesem Jahr nochmal die politischen Grundsätze für Rüstungsexporte neu aufgelegt und gesagt, wir liefern grundsätzlich nicht mehr an Drittstaaten. Das ist jetzt erstmal nur ein hehres Versprechen und man muss jetzt sehen, wird das auch befolgt. Aber das ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich denke, andere Staaten sollten da ebenfalls nachziehen. Drittstaaten, um das vielleicht nochmal kurz zu erklären, sind nicht NATO, nicht EU-Staaten, also solche Staaten wie zum Beispiel in Subsahara-Afrika.
Also hier in Deutschland wird man demnächst wahrscheinlich Taschenmesser verbieten. Mit denen darf man dann nicht mehr in eine Fußgängerzone oder ein Kaufhaus reingehen, weil das gilt als zu gefährlich. Dann haben die Leute eben keine Taschenmesser dabei. Aber in einem Land wie Mosambik, wo es keine wirkliche staatliche Struktur gibt, wo die Polizei korrupt ist, wo man schon auf sich selber aufpassen muss und wo man eine jahrzehntelange Tradition des Kampfes und auch der Waffenverherrlichung hat. Wie will man da einem früheren Kämpfer die Kalaschnikow aus der Hand nehmen, Herr Wedenewski? Kann man das überhaupt?
Man kann. Also grundsätzlich kann man das und wir versuchen es natürlich auch. Aber das, was ich vorhin schon angesprochen habe, die Sicherheit. Die Sicherheit, also die kommunale Sicherheit, die muss gestärkt werden. Das können wir nicht nur alleine machen, jetzt von uns, von der Bundeswehr aus, sondern natürlich auch mit anderen zusammen. In Mosambik gibt es da sehr, sehr schöne Programme, die auch vom Entwicklungshilferessort kommen oder vom Auswärtigen Amt kommen, um erstmal Leuten eine Möglichkeit zu geben, sich etwas aufzubauen. Denn wenn sie sich was aufbauen, wenn sie ein Einkommen haben, das stärkt dann sie selber. Sie merken, sie haben ein Einkommen durch andere Ressourcen und brauchen nicht mehr unbedingt die Waffe dafür. Und die Korruption. Die Korruption ist das größte Problem eigentlich in Mosambik. Und wenn man die bekämpft, dann kann man auch mit kleineren Maßnahmen dann hingehen. Und wenn die Leute merken, ich brauche diese Waffe nicht mehr, dann sind sie auch bereit, die Waffen abzugeben. Und das ist der große Ansatz, den man versucht, auch mit diesem Entwaffnungsprozess die Leute dahin zu bringen, reintegriert zu werden in die Gesellschaft, dort eine Rolle zu spielen, um dann zu sehen, ich brauche diese Waffe nicht, um mich damit behaupten zu können. Und dann können wir sie denen auch abnehmen. Das hört sich vielleicht hart an, weil sie eigentlich bereit sein müssen, diese Waffe selbstständig und selbst abzugeben.
Also das ist ja auch ein schönes Beispiel zu zeigen, wie wichtig es ist, dass man solche Waffenabrüstungsprozesse wiederholt. Mosambik war in den 90er Jahren schon in UN-Programmen eines der Hauptzielländer für Kleinwaffenabrüstungsprozesse. Jetzt erneut, es gibt andere Beispiele, zum Beispiel auf dem Westbalkan, wo man jetzt auch, also die EU und auch Deutschland nach den 90er Jahren jetzt auch wieder neuerliche Abrüstungsprogramme auflegt, weil man eben festgestellt hat, man erreicht mit einem Abrüstungsprogramm nicht alle Waffen und es ist zu einem späteren Zeitpunkt so gut und notwendig, diese Abrüstungsprogramme nochmal durchzuführen.
Es gibt aber auch Gegenbeispiele, nicht? Der Sudan, da kamen die Maßnahmen zu spät und waren auch nicht besonders auf das Land abgestimmt. Das ganze Projekt war ein Riesenreinfall. Also Disarmament, Demobilization and Reintegration, das sogenannte DD plus R, Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung, das hat da gar nicht funktioniert.
Naja, das ist immer die Frage, wie erfolgreich sind solche Programme? Und das steht und fällt mit der Frage, wie nachhaltig ist der Frieden in diesen Ländern? Und gerade im Südsudan ist der Konflikt wieder aufgeflammt. Und weil weltweit die Kleinwaffe so weit verbreitet ist, ist es auch ein leichtes, dass Waffen dann in diese Konfliktregion wieder reinfließen. Und Sie haben es angesprochen, DDR, Disarmament, Demobilization and Reintegration. Oftmals fängt das an, diese Programme fangen an mit einer Abrüstungsmaßnahme, einer Demobilisierungsmaßnahme. Die Reintegration, die so wichtig ist, Herr Wedenewski hat davon gesprochen, dass die Ex-Kombattanten, die ehemaligen Soldaten, auch wieder einen Beruf haben, wieder zurückfinden in ihre Dörfer oder Städte und dort die Möglichkeit haben, sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Wenn das nicht gewährleistet ist, dann werden eben auch Waffen nicht abgegeben, häufig. Also häufig haben eben Kombattanten auch mehr als eine Waffe. Sie vergraben die Waffen und deswegen sage ich, solche Abrüstungsprozesse muss man dann eben auch wiederholen. Und es ist wichtig, dass die internationale Gebergemeinschaft diese Maßnahmen auch langfristig durchführt, eben auch reintegriert und nicht nur demobilisiert und abrüstet und dann die Kämpfer nach Hause schickt.
Was man nicht vergessen darf, ist, dass hier ein ganz, ganz großes Misstrauen auch zwischen den Kriegsparteien ist. Und dieses Misstrauen, das sitzt so tief. Und wenn man da nicht rangeht, um dieses Misstrauen, also Vertrauensbildung wieder zu schaffen, dieses Misstrauen aufzuheben, dann werden sie nie bereit sein, alle ihre Waffen abzugeben. Also Frau Wisotzki hat es genau richtig gesagt, ohne der Reintegration, ohne diesen Ansatz der Reintegration und vor allem diesen Ansatz, Misstrauen aufzuheben, die Leute wieder zusammenzubringen, wird eine Entwaffnung und eine Demobilisierung keine Chance haben.
Aus unserer eigenen Geschichte, der deutschen Geschichte, wissen wir ja, dass die deutschen Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg gern dazu bereit waren, sich zu demobilisieren. Man hatte einfach von dem Krieg komplett den Hals voll. Gab es aber auch immer einige, die haben dann doch noch ihre Luger irgendwie in Ölpapier eingewickelt und im Garten vergraben. Man weiß ja nie, wozu man sie nochmal braucht. Aber Herr Müller, ist das so ein Element, dass die Leute dann irgendwann kriegsmüde sind und von sich aus einfach keine Waffen mehr haben wollen?
Na, ich denke mal, da muss man die Art und Weise, in der Krieg geführt wird und sozusagen die Akteursstrukturen unterscheiden, dass wir sozusagen die Kriegsmüdigkeit in Deutschland jetzt sozusagen nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg hatten. Und da war es ja letztendlich ein starker Staat, der damals seine männliche Bevölkerung für die Kriegszwecke mobilisiert hat, also als Soldaten. Und da ist dann die Kriegsmüdigkeit dann eher, sagen wir mal, ausreichend dafür und natürlich auch noch die Demilitarisierung durch die Siegermächte, muss man natürlich auch noch dazu nehmen, und die Re-Education, die dann eben auch dazu geführt hat, dass es so eine Art Mentalitätswandel gegeben hat. Und in den Bürgerkriegsgebieten heute oder nach dem Zweiten Weltkrieg ist es eben ein Zerfall von staatlichen oder eine Nicht-Existenz von staatlichen Strukturen, wo wir also eine ganz andere Akteurskonstellation haben. Und wenn praktisch bewaffnete Gewalt als Mittel des Erwerbs, des Lebensunterhalts praktisch verwendet wird, dann kann man kriegsmüde sein, wie man will, und an der innergesellschaftlichen Gewalt, sagen wir mal, auch verzweifeln und darunter leiden. Aber man kommt sozusagen aus diesem Teufelskreis letztendlich nicht raus. Und da war sozusagen die Situation nach Ende des Zweiten Weltkriegs eigentlich eine ganz andere.
Können Frauen als friedensstiftendes Element in solche Prozesse eingreifen, Frau Wisotzki?
Das können sie mit Sicherheit. Ich würde es ungern so essentialisieren, also so auf Frau friedfertig, Mann aggressiv. Also wir in der Geschlechterforschung geht es um Männlichkeit und Weiblichkeit. Und es gibt natürlich auch Frauen, die Kombattanten sind, Kombattantinnen sind, und Männer, die betroffen sind von Gewaltkriminalität oder auch von Kriegsgewalt. Ich glaube, Männer wie Frauen können, also Zivilgesellschaft insgesamt, kann dazu beitragen, dass Waffen abgerüstet werden, dass Waffen abgegeben werden. Was man sieht, wenn man sich die Kriegsrealität anguckt, dann sind natürlich Männer überdurchschnittlich im Krieg, direkt am Krieg beteiligt, während Frauen zu Hause sind und die Kinder versorgen, darüber aber dann sehr von Kriminalität betroffen sind und auch von sexualisierter Gewalt. Andersrum aber auch Akteurinnen sind, die ihre Männer zwingen, zu Friedensverhandlungen zu gehen und zu verhandeln. Es gibt ein schönes Beispiel aus Liberia, wo Frauen wirklich sich dann mit einer Sitzblockade in Accra, Ghana, wo die Männer verhandelt haben, so lange vor den Verhandlungssaal gesetzt haben, bis die Männer den Friedensschluss dann auch zementiert hatten. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten und Frauen, die sich organisieren in der Zivilgesellschaft, aber ich würde das ungern auf Frauen sind friedfertig und Männer sind gewalttätig reduzieren.
Wenn ich dazu ein Beispiel geben dürfte, das auch wieder auf Mosambik zurück, und zwar zu den beiden letzten Fragen einfach. Einmal die Kriegsmüdigkeit. Ich habe dort mit einem einen oder anderen Kämpfer dieser Rebellengruppe gesprochen, die teilweise seit 1975 im Busch sind. Die sind auf der einen Seite kriegsmüde, die wollen auf der anderen Seite auf gar keinen Fall erstmal weitermachen, Aber, und Herr Dr. Müller hat es richtig gesagt, die sind in einem Teufelskreis drin. Weil wenn die politische Situation sie weiterhin dazu bringt, weiterzukämpfen, dann werden sie das auch machen, trotz ihres hohen Alters. Und auch wir haben dort vor Ort mit Frauen, die als tatsächliche Kombattanten, also als Kämpferin, mit in dieser Rebellengruppe waren, gesprochen. Auf der einen Seite, und ich denke, Frau Wiesotzki hat es genau richtig gesagt, man kann das nicht pauschalisieren. Es sind alle Aspekte immer wieder bei Frauen als Kombattanten zu sehen.
Wir hatten vorhin das Stichwort der überschüssigen Waffen. Was ist denn eine überschüssige Waffe?
Ganz einfach gesagt, eine Waffe, die man eigentlich nicht mehr braucht.
Fragen Sie mal einen Amerikaner. Da gibt es 120 Waffen auf 100 Einwohner. Welche davon sind überschüssig? Nicht eine einzige, würde ein Amerikaner sagen.
Also ich kenne viele Amerikaner, weil ich auch dienstlich dort immer wieder zu tun habe. Und es gibt, ich möchte es nicht pauschalisieren, aber ich möchte es so sagen. Es gibt zwei Arten von Amerikanern. Der eine sagt, auf gar keinen Fall kommt meine Waffe ins Haus. Oder der andere sagt, schau mir mal meine Garage an, die ist voll. Also genau diese zwei. Bitte nicht pauschalisieren, aber diese zwei Richtungen gibt es tatsächlich. Und wenn man mit den Richtigen spricht, dann sagen die auch, nee, brauche ich eigentlich nicht. Und wenn ich natürlich jetzt mal auf dem afrikanischen Kontinent schaue oder auch einfach zu uns rüberschaue, nehmen wir die Bundesrepublik Deutschland als Beispiel. Wenn ich die Bundeswehr, die zum Beispiel nach dem Ende des Kalten Krieges heruntergefahren ist, also wenn ich die demobilisiere, wenn ich weniger Soldaten habe, dann brauche ich auch nicht mehr so viele Waffen, um alle Soldaten damit auszurüsten. Man hat natürlich immer eine Reserve, man braucht aber nicht mehr so viel Waffen. Waffen, Kleinwaffen, Waffensysteme in aller Couleur. Das heißt, das ist eigentlich eine überschüssige Waffe. Eine Waffe, die eigentlich nicht mehr gebraucht wird, um jetzt zum Beispiel die Streitkräfte, die Polizei damit auszurüsten. Und idealerweise, und das ist eigentlich immer unser Ansatz, den wir fahren, zu sagen, identifiziert ihr eine Waffe als überschüssig, dann zerstört sie. Waffe und natürlich auch die Munition dazu.
Munition ist ein gutes Stichwort, weil ohne Munition ist eine Waffe gar nichts. Aber die Munition muss ja permanent produziert und nachgeliefert werden. Geschieht das in den Ländern selbst, wo es diese kriegerischen Konflikte gibt, oder wo kommt die her?
Sowohl als auch. Also teilweise wird sie in den Ländern selber produziert, aber mit der Munition wird das Geld gemacht. Wir reden jetzt erstmal von der Kleinwaffenmunition. Wenn man jetzt die größeren Kaliber anschaut, auch Explosivmunition, auch damit ist Geld zu machen. Aber wenn wir jetzt im Kleinwaffensektor bleiben, es ist oft so, dass in den Jahrzehnten nach der Unabhängigkeit, gerade damals die Sowjetunion, und das ist der Grund, warum die Kalaschnikow zum Beispiel so eine Verbreitung hat, sehr viel unterstützt hat. Also nicht nur verkauft hat, sondern tatsächlich gespendet hat, also als Geschenk an Regierungen, die natürlich eher linksorientiert waren, gegeben hat und damit natürlich dann aber auch einen Markt für ihre Munition geschaffen haben. Das heißt, die Waffen waren da und die Leute haben die Munition gebraucht. Die wurde natürlich dann nicht mehr verschenkt, sondern die wurde dann verkauft. Und damit hat man natürlich erstmal eine Waffe für ein paar hundert Dollar verkauft, aber dann Tausende von Dollar gemacht für diese eine Waffe, indem man die Munition dazu geliefert hat. Das ist eigentlich der Grund, auch ein Angebot oder beziehungsweise eine Nachfrage zu schaffen an dieser Munition.
Das ist wirklich so ein bisschen das stiefmütterlich vernachlässigte Thema, auch in der internationalen Rüstungskontrolle auf der Ebene der Vereinten Nationen. Ich habe vorhin das Kleinwaffenaktionsprogramm von 2001 erwähnt. Da hat man sich damals nicht auf die Einbeziehung von Munition einigen können und versucht jetzt, gerade Deutschland ist auch eines der Initiativländer in dieser Hinsicht, Munitionskontrolle jetzt international stärker wieder in den Blick zu nehmen und vielleicht auch Verhandlungen zu starten. Es gibt jetzt erstmal nur eine, oder das heißt nur, es gibt eine Gruppe von Expertinnen und Experten, die sich in den Vereinten Nationen treffen wird und erstmal darüber verhandeln wird, was sind denn eigentlich die Munitionsprobleme? Und Munitionsprobleme sind zum Beispiel auch, dass wir große Bestände von Munitionslager, also Munition haben in Lagern, die ungesichert sind und die häufig explodieren, häufig auch in der Nähe von Wohnungen, von also Zivilisten, und es dort große Schäden gibt und eben auch viele Tote, Verletzte. Und darum geht es jetzt erstmal in den nächsten Jahren auch zu gucken, wie man solche Munitionsbestände besser sichern kann und auch verhindern kann, dass es eben zu solchen Unfällen und Unglücken kommt.
Eine Viertelmillion Menschen wird geschätzt, kommt jährlich durch Kleinwaffen und leichte Waffen zu Tode. Vor etwa 20 Jahren gab es eine Kampagne gegen Antipersonenminen und seitdem sind Antipersonenminen auch geächtet. Aber bei Kleinwaffen, da gibt es auch ein Netzwerk, ein internationales, da sind die Fortschritte bescheiden oder vielleicht gibt es sie auch gar nicht, weil die Bestände an Kleinwaffen weiten sich beständig aus. Was wäre denn das politische, das wünschbare und das machbare Ziel bei dieser Thematik für die Zukunft, Herr Müller?
Dass man natürlich die Zahl der Kleinwaffen, insbesondere der, die im Privatbesitz und im illegalen Besitz sind, tendenziell auf null reduziert. Aber meines Erachtens ist es so, dass sozusagen die Voraussetzung dafür, dass so eine Abrüstungsstrategie überhaupt funktionieren kann, ist natürlich eine Schaffung von stabilen staatlichen Strukturen, stabilen gesellschaftlichen Strukturen, die dann eben sozusagen ein Auskommen ermöglichen und ein Abdriften sozusagen in bürgerkriegsartige Zustände eben verhindern. Also das Übel sozusagen an der Wurzel. Und die Kleinwaffen sind meines Erachtens dann eher noch der Brandbeschleuniger, ne? Nicht sozusagen die Wurzel des Übels, wenn man so will.
Wie schätzen Sie das ein, Frau Wiesotzki?
Also ich glaube, dass es richtig ist, dass Sie, was Sie gesagt haben, es werden immer noch mehr Kleinwaffen produziert, als abgerüstet werden. Das sollte uns aber trotzdem nicht entmutigen. Es ist was anderes als die Antipersonenminen, wo man wirklich ein Verbot auf den Weg gebracht hat. Da gibt's auch Verstöße. Aber nichtsdestotrotz hat man dieses Verbot erreicht. Im Kleinwaffenbereich hat man auf der Ebene der Vereinten Nationen den Artikel 51, das Recht auf Selbstverteidigung. Und darauf pochen alle Staaten. Das heißt, man kann Kleinwaffen nicht verbieten, weil es ein legitimes Recht auf Selbstverteidigung gibt, was jeder Staat auch einfordert. Aber was man machen kann, ist eben staatliche Kontrolle der Bestände aus Armee, also aus Verteidigung und auch Polizei zu verlangen, also und auch zu sagen, was sind überschüssige Waffen, definiert das selber und rüstet die überschüssigen Bestände ab, bringt sie nicht auf den Markt oder schon gar nicht, kontrolliert sie nicht ausreichend, dass sie eben auf den Schwarzmarkt gelangen. Abrüstungsprozesse, das heißt in Nachkriegsgesellschaften unmittelbar zu versuchen, die Waffen zu sichern, die überschüssigen Bestände auch wieder abzurüsten, das heißt auch wirklich zu zerstören. Und letztlich ist auch die Frage, wie viele Waffen brauchen wir weltweit?
Herr Wiedeniski, auch an Sie nochmal die Frage, wenn Sie sozusagen auf Ihre Berufspraxis zurückblicken und Sie sind ja als Soldat in sehr vielen Ländern der Welt unterwegs gewesen, haben dort beraten. Geht es schon um Abrüstung oder geht es erstmal nur um Kontrolle und Eindämmung?
Also grundsätzlich, ich muss mal so ein bisschen ausholen, wir tendieren ja in Deutschland und vor allen Dingen auch in Europa dabei immer, Waffen sind böse. Da geht man auch mal ran und man merkt es ja, wenn irgendwas passiert, wird sofort immer ans Waffengesetz herumhantiert. Das sehen andere in anderen Ländern ganz anders. Und dort ist die Waffe vielleicht auch ein notwendiges Übel, vielleicht auch das, was ich brauche, weil ich es vorhin ja auch schon so gesagt habe. Es ist nun mal die Sicherheit, die ich damit produziere für mich und meine Familie. Wir versuchen dort wirklich praktisch das umzusetzen auf sämtlichen Ebenen. Wir beraten und wir sprechen und wir bilden auch Leute aus, sowohl im politischen Sektor, Leute, die, sag mal, in oberen Kommandoebenen sitzen, aber auch ganz, ganz praktisch den Munitionsarbeiter, den Arbeiter, der in einem Waffendepot zum Beispiel ist, dazu zu bringen, eine Kenntnis zu haben, wie er diese Sicherung und die Sicherheit dieser Depots und Anlagen verbessert, um damit diese Sicherheit im kleinen Bereich zu schaffen. Das können wir nicht alleine, das werden wir immer mit anderen Ressorts machen. Hier ganz, ganz oft mit dem Auswärtigen Amt. Wir arbeiten auch mit Nichtregierungsorganisationen zusammen. Und diese Zusammenarbeit, die schafft eigentlich diese Sicherheit im ganz kleinen Bereich oft, um dann nachhaltig, aber auch, muss man immer wieder sagen, langfristig tatsächlich zu erreichen. Wer also glaubt, der geht jetzt runter und in 3 Monaten hat er dort etwas geschafft, das wird niemals geschehen. Und auch Frau Wiesotzki hat es richtig gesagt, man muss nachhalten, man muss nach Jahren wiederkommen, ein Programm neu auflegen und dort immer wieder an dieser kleinen Stellschraube drehen, bis irgendwann mal vielleicht Generationen nach uns das geschafft haben.
Kleinwaffen und leichte Waffen. Unser Thema im SWR2-Forum: Mythos Kalaschnikow. Eine Waffe verändert den Krieg. Es diskutierten Major Laurentius Wiedeniski vom Zentrum für Verifikationsaufgaben der Bundeswehr in Geilenkirchen bei Aachen, Dr. Simone Wiesotzki von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt und der Militärhistoriker Christian Müller, Privatdozent an der Universität Potsdam. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm. Ihnen dreien herzlichen Dank für diese Diskussion.